Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Und ganz herzliche Grüße nach Südamerika, Brasilien und Paraguay vor allem, wo mich immer wieder Schreiben erreichen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Amen. Und auch alle anderen, ja, in Berlin und in Hintertupfing und allem dazwischen drinnen. Preis den Herrn. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Amen. Und weil ich gerade dabei bin, Wir kontaktieren unsere Unterstützer zu wenig, unsere Partner, das gebe ich zu, weil wir ein ziemlich kleines Team sind und immer halt alle möglichen Sachen zu tun haben. Und wir schicken dann nicht alle 14 Tage einen Bettelbrief raus. Und ich will da gar nicht betteln oder so, sondern ich will mich für mich bedanken, okay, bei allen, die uns unterstützen und bis jetzt noch wenig von uns gehört haben. Vielen Dank für eure Hilfe, das schätzen wir sehr und es ist ganz wunderbar. Amen. Und ich habe... Amen. Und ich habe noch ein Anliegen, speziell für unsere Schweizer und Österreicher Freunde und auch die Liechtensteiner und die Dänen und die in Lettland. Wenn ihr uns was überweist, freuen wir uns natürlich, aber wir möchten dann auch gern euch uns eine Spendenquittung oder sonst irgendwie doch einen Brief schreiben oder eine Karte oder so. Seid so gut, zu dem Verwendungszweck die Adresse angeben. Na, denn sonst haben wir immer nur den Namen und die Straße aus irgendeinem Grund und der Ort ist weg. Und dann müssen wir den suchen und ich sage euch, die Welt ist groß. Na, jemand hat uns was aus Tirol überwiesen und wir haben uns gedacht, hey, das ist wirklich, wir freuen uns über den Betrag, ja, wir wollen uns halt also mal bedanken und so weiter und dann haben wir die Stadt nicht gefunden, weil es die Straße zu oft gibt. Naja, so ist es halt. Das war nur der Anfang. Und jetzt kommt meine eigentliche Botschaft, okay. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, was hat Gott davon, dass er dein Gebet hört? Oder überbitten und verstehen. Denn wir kennen den Satz, Epheser Kapitel 3, Vers 20. Gott vermag über bitten und verstehen zu geben, über alles hinaus zu geben, was wir erbitten oder erdenken. Und es ist wunderbar. Gott ist ein gebefähiger Gott und er ist ein gebefreudiger Gott. Aber meine Botschaft heute Morgen, die richtet sich an Folgende. Die richtet sich an Personen, die schon länger mit einer Sache kämpfen, wirklich kämpfen. Eine Sache, die sie innerlich belastet, die sie verbittert. Eine Sache, die wirklich auf dir liegt wie ein Zentnerstein. Okay, du kommst dir vor wie Atlas, der die Welt trägt. Und du hast schon mal gebetet, aber es hat sich nichts getan. Wie kann das also zusammengehen, dass du mit deiner Last herumläufst und sich ewig nichts tut und Gott gleichzeitig ein Gott ist, der über Bitten und Verstehen gibt? Ja, das wollen wir uns ein wenig anschauen. Lass uns mal aufschlagen zum 1. Samuel. 1. Samuel, ganz wichtig. Da geht's los. Ich gebe uns, bevor wir da loslegen, in 1. Samuel zwei Schriftstellen mit. Ich habe sie schon erwähnt und zitiert. Epheser Kapitel 3, Vers 20 und 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wunderbar. Das ist die Verheißung, die der Mann auf dich einwirken lässt. Gott kann und Gott will überbitten und verstehen, was tun für dich. Also ich kann mir ziemlich viel erbitten und ich kann mir auch ziemlich viel vorstellen. Aber Gott will dann darüber hinaus was machen. Wisst ihr, was mir das zeigt? Dass Gott weiterdenkt. Dass Gott möglicherweise, wenn er mich segnen will, nicht nur an mich denkt, sondern an alle möglichen anderen auch noch. Denn natürlich kann er Sachen für uns tun, die gewaltig und großartig sind, aber das ist eine Sache. Gott ist allerdings so dermaßen groß, dass er nicht nur uns segnet, wenn er uns segnet, sondern auch alle möglichen anderen obendrein. Okay, und jetzt noch Philipper Kapitel 2, Vers 12. Geliebte, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid dem Evangelium gegenüber, nicht nur allein in meiner Gegenwart, als ich da war, sagt Paulus, sondern jetzt auch in meiner Abwesenheit. Jetzt pass auf. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, jetzt mal langsam. Wir kriegen das Heil doch geschenkt. Wohl, wohl. Du kriegst das Heil geschenkt. Du kriegst die Vergebung der Sünden geschenkt und du bekommst neues Leben von Jesus, wenn du ihn zu dem Herrn deines Lebens machst und ihm ernsthaft nachfolgst. Ein Toter kann sich nicht selber auferwecken. Ein Stein kann nicht anfangen zu singen. Ist das richtig? Der muss erst durch eine bestimmte Behandlung durchgehen, bis da sich was tut. Und genauso musst du erst von Neuem geboren werden, musst auferweckt werden von den geistlich Toten, damit da was läuft. Das ist wohl richtig. Also dein Heil, den Himmel kannst du dir nicht verarbeiten. Aber das Eingreifen und das Wirken Gottes, ob du das erlebst oder nicht in deinem Leben auf dieser Welt hier, das liegt mehr bei dir als bei Gott. Denn ich habe mal nachgeschaut, was das Wort bewirkt im griechischen Urtext der Bibel bedeutet. Wisst ihr, was es bedeutet? Bewirkt. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern bedeutet wirklich, du musst was dazu tun. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du musst was dafür tun. Und du sagst jetzt, ja, was, bitte sehr. Gut, dass du gekommen bist, denn wir sprechen heute drüber. Okay, und jetzt sind wir bei 1. Samuel. Im 1. Samuel finden wir einen Mann namens Elkana. Und er ist ein angesehener Mann, er ist ein Levit. Und er wohnt im Stamm Ephraim. Und er ist ein angesehener Mann, hat eine uralte Familie. Und seine Geschäfte laufen auch gut, der ist ziemlich wohlhabend. Und er hat eine Frau, preis dem Herrn, die er liebt, namens Hannah. Und sie liebt ihn, er liebt sie und es ist also wunderbar. Ein Ehepaar, das einander liebt, ist eine wunderbare Sache. Sag mal jemand Amen. Jetzt ist aber so, dass Hannah keine Kinder bekommt. Und Kinder bekommen war damals extrem wichtig, aus verschiedenen Gründen. Erstens war es gut angesehen in der Gesellschaft, wunderbar, aber vor allem war es auch deine Altersversicherung. Wir sind jetzt also in der Zeit vor Bismarck. Okay, der hat die Rentenversicherung angefangen. Wir sind in der Zeit weit, weit, weit vor vom alten Fürsten Bismarck. Damals galt noch, du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. In anderen Worten, du sollst Vater und Mutter ehren, bedeutet, du bist ihre Rentenversicherung. Und wenn es jetzt keine Kinder gibt, dann hast du keine Rente, verstehst du? Du hast dann natürlich Diener und alles Mögliche, es kann schon sein, aber Leute von außen kümmern sich nicht so um dich wie die eigene Familie. Jeder ist irgendwie was anders. Und es geht ein Jahr so und zwei Jahre so und es ist nicht so, dass sie nichts dafür täten, dass die Hannah schwanger wird, ja. Aber sie wird einfach nicht schwanger. Und beide werden älter. Und eines Tages ist es soweit. Eines Tages stellt Elkana der Hannah die Penina vor. Hallo Hannah, das ist die Penina. Wie ist die Penina? Ja, das ist jetzt meine zweite Frau. Nichts gegen dich, sondern wegen der Kinder, Hannah. Das musst du verstehen, wegen der Kinder, verstehst du? Und Hannah hat es verstanden. Ja, jetzt hat er eine Frau, jetzt hat er noch eine Frau, weil ich keine Kinder bekomme. Was stimmt nicht mit mir, denkt sie sich. Was stimmt nicht mehr? Hat sie sich die ganze Zeit schon gedacht. Was stimmt nicht mit mir? Im Segen von Mose heißt es doch, 5. Mose 28, gesegnet wird die Frucht deines Leibes sein. Und jetzt habe ich keine Leibesfrucht. Was stimmt nicht mit mir? Die Leute auf der Straße schauen sie auch schon an. Ihre Eltern fragen sie, na, wann ist es denn jetzt soweit? Aber es tut sich immer nichts. Und irgendwann zieht der Gedanke in ihrem Herzen herum, bin ich vielleicht verflucht? Stimmt was mit mir nicht? Ihr habt keine Ahnung, wie viele Christen das es gibt, die empfinden, irgendwie lächelt Gott nicht in meine Richtung. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Bin ich vielleicht verflucht? Und dann kommen noch alle möglichen Gedanken und Gefühle auf. Und Gefühle sind ja ganz, ganz wichtig, ja? Gefühle sind ja, verstehst du, für manches ein und alles. Und dann trauern sie und dann fühlen sie sich schlecht. Aber ihr müsst mal Vers 5 und Vers 6 lesen. 1. Samuel Kapitel 1, 5 und 6. Da heißt es, sie bekam keine Kinder, denn der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Vers 5. Und jetzt in Vers 6 gleich nochmal. Denn der Herr hat ihren Mutterleib verschlossen. Damit wir es auch wirklich kapieren. Und ich sage dir jetzt mal was. Wenn der Herr die Tür zumacht, dann kannst du die nicht aufmachen. Dann geht die nicht aufzumachen. Dann kannst du noch so oft mit deinem Mann zusammenkommen. Dann kannst du alle möglichen Fruchtbarkeitsbehandlungen machen lassen. Es wird alles nichts. Die einzige Möglichkeit, wie sich da etwas ändert, ist dadurch, dass du zu dem gehst, der dich verschlossen hat. In anderen Worten, das Einzige, was da helfen kann, ist Gebet, meine Damen und Herren. Das ist die einzige Hoffnung, die uns hier klar gemacht wird. Aber es ist ja nicht so, dass Hannah nicht schon gebetet hätte. Natürlich hat sie das gemacht, nur es hat sich nichts getan. Und sie hat sich jetzt im Laufe der Jahre darauf eingestellt. Sie hat sich eingestellt. Sie findet sich mit der Schwere ihrer Last ab. Sie hat sich drauf eingestellt. Sie trägt sie mit sich herum. Sie betet, aber es ist nicht so, dass sie so betet, dass sie einen Durchbruch kriegt. Und sie weint vor Gott und sie ist traurig, aber es ist nie so, dass sie einen Durchbruch kriegt. Und jetzt steht da die Peninna vor ihr. Hannah winkt, hallo Peninna. Peninna, sag hallo zu Hannah. Peninna steht da. Hallo, na du? Du bist die, die nicht kann, wa? Okay, alles klar. Und dann wird diese Person, diese Unmögliche, auch noch schwanger. Ruckzuck. Und im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr wieder. Und jetzt hat Elkanah zwei Familien. Eine mit einer Frau, die irgendwie, verstehst du, ein bisschen schwierig ist. Und das ist die Peninna, weil die ein ziemlicher Stinker ist. Und die Hannah, die er zwar liebt, aber bei der sich nichts tut. Und mit jedem weiteren Kind zieht die Hannah mehr den Kopf ein und fühlt sich ausgeschlossener, fühlt sich verfluchter, fühlt sich von Gott übersehen. Wenn du dich also auch ausgeschlossen vom Segen fühlst und verflucht und überschaut und übersehen und überblickt von Gott, dann müssen wir weiterschauen, was mit der Hannah passiert. Denn es ist so, dass die beiden ja nicht im selben Haus wohnen sozusagen. Peninna und ihre Familie wohnen da und Hannah wohnt in einem anderen Haus. Die sehen sich also nicht dauernd. Das ist schon mal ganz gut. Okay, so können sie sich nicht ständig streiten und nicht ständig irgendwie, was weiß ich, Steine an den Kopf schmeißen oder blöde Bemerkungen oder so. Aber einmal im Jahr ziehen sie eben hinauf zum Herrn, um dort zu opfern. Wahrscheinlich ist es das Passafest. Und da treffen sie dann zusammen oder gehen sie dann miteinander. Und es ist die Zeit, in der Hannah am meisten leidet. Die Zeit, in der sie in den Gottesdienst gehen, in die Gemeinde, ist die Zeit, in der sie aufeinandertreffen, die Verwandten, und in der die Peninna die Hannah am meisten triezt. Sie kränkte sie mit vielen Kränkungen. Stell dir vor, du kommst in den Gottesdienst, deine Verwandten kommen auch, und deine Verwandten lassen kein gutes Haar an dir. Wenn sie an dir vorbeigehen, dann haben sie eine blöde Bemerkung, und wenn sie nochmal an dir vorbeigehen, haben sie noch eine blöde Bemerkung. Das ist ein Reservoir an blöden Bemerkungen. Und du kommst eigentlich in den Gottesdienst, um auferbaut zu werden, aber du wirst nicht auferbaut. Du sitzt drinnen und wägst so vor dich hin und denkst dir, was stimmt nur nicht mit mir? Wirklich blöd. Echt, ne? Man fühlt sich doch da in den Hintern getreten, wenn man Hannah ist. Und der Herr hat ihren Mutterleib verschlossen. Jetzt ist auch noch der Herr dahinter. Auf was der Herr die ganze Zeit wartet, ist, dass Hannah ernsthaft betet. Was hat sich Gott dabei gedacht, dass er diese Frau verschlossen hat? Glaubst du, dass Gott einen Plan hat mit der Menschheit? Ich sage euch, was er sich gedacht hat. Aber noch nicht jetzt. Ich sage euch nachher, was Gott sich gedacht hat. Gott hat sich nämlich was dabei gedacht. Auf jeden Fall wird die Hannah wieder getriezt von der Peninna bis aufs Blut. Sie sitzen zusammen beim Opfer und ihr müsst euch das vorstellen, solche Opfer und vor allem solche Feste Israels, das war Volksfeststimmung. Das war nicht ernst und trüb und so, sondern die kamen mit ihrem Opfer an, dann haben sie das Opfer geschlachtet, also schlachten lassen vom Priester. Der hat ein wenig Fett aufgehen lassen vom Herrn im Feuer und den Rest des Opfertiers, das hat die Familie zurückbekommen. Einen Teil davon hat der Priester bekommen als seinen Anteil. Aber den Rest, den hat die Familie gegrillt, gekocht, geröstet, gemacht, getan. Die haben dann gefeiert. Das gibt's nur einmal. Ja, das war ein Geschunkel und ein Gesinge. Das war eine gute Zeit. Die sind in den Gottesdienst gekommen, um zu feiern. Verstehst du? Absichtlich. Die haben gefedert in den Beinen. Ja. Die kamen also nicht, um zu schauen. Bis auf die Peninna. Die kam natürlich, um die Hannah zu triezen. Denn ansonsten, unter dem Jahr ist die ja ihr aus dem Weg gegangen. Und es ging Jahr um Jahr um Jahr so. Und die Hannah hat gelitten und gelitten und gelitten. Und sie hat sich mit ihrer Last arrangiert. Arrangier du dich nicht mit deiner Last, die dich bedrückt, sondern komm mit ihr zu Gott. Und du sagst, das habe ich schon gemacht. Okay, gut, dann lass mir das jetzt ein wenig erweitern. Komm auf eine bestimmte Art und Weise vor Gott. Und zwar so, wie die Hannah das jetzt macht. Sie wird also wieder getriezt und ihr Mann tut alles, was er kann, okay, um sie zu trösten. Wenn zum Beispiel jetzt die alle um den Tisch herum sitzen, dann bekommt die Peninna und ihre Kinder, die bekommen alle ihren Anteil, aber die Hannah, die bekommt einen doppelten Anteil. Er tut einfach so, als würde sie auch Kinder haben, dann kriegt sie den Teil von den Kindern auch noch. Jetzt sitzt sie also immer mit tränenroten Augen vor einem riesigen Tisch, also Teller voller Fleisch. Und sie rührt ihn nicht an, weil sie so traurig ist. Und ihr Mann tröstet sie: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Hanna sagt nichts. Sie glotzt nur. Schau, menschlicher Trost, der geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt Lasten, die Menschen dir nicht abnehmen können. Sogar diejenigen, die dich lieben und die du liebst, die können dir nur bis zu einem bestimmten Punkt helfen. Erwarte also nicht von Menschen, dass die Dinge für dich tun, die sie nicht tun können. Menschen sind begrenzt und können nicht so trösten wie Gott. Aber jetzt ist irgendwann mal Schluss. Jetzt geht sie zum Tempel hin, das heißt zur Stiftshütte. Und dort geht sie wohl an den Eingang, weil rein kann sie nicht, dort dürfen nur die Priester und die Leviten hinein. Und der alte Priester Eli, der sitzt am Eingang und sie hält sich respektvoll ein wenig in der Distanz und sie betet. Und sie betet und sie ist betrübt im Herzen und sie heult und sie schüttet ihr Herz aus. Aber sie bewegt nur die Lippen und redet nicht laut. Man weiß also nicht, was sie genau macht hier. Und es sieht eigenartig aus. Es sieht komisch aus, wie sie da betet. Und der Priester, der sitzt da, alter Mann, ja, der sitzt da so 80 ungefähr ist er. Und er sitzt da und schaut zu. Denn die betet und achtet nicht auf ihre Umgebung. Und so steht sie also da und sagt: So steht sie da. Und so macht sie die ganze Zeit rum. Und er denkt sich, was ist denn los mit ihr? Und irgendwann sagt er zu ihr: Hey du! Und sie schaut: Ja genau du, die Frau da. Jetzt übergib dich endlich. Gib deinen Wein von dir heiß. Und werde deinen Rausch los. Was fällt denn dir ein, besoffen in den Gottesdienst zu kommen? Na, der fährt sie also an. Und sie sagt zu ihm: Nein, keineswegs, mein Herr, denn ich bin eine in der Seele betrübte Frau. Ich habe üble Depressionen und das bringe ich gerade vor dem Herrn. Und dann sagt er: Und wir müssen jetzt mal schauen, was Hanna da macht. Sie schüttet ihr Herz aus. Sie artikuliert ihre Emotionen, ihre Gefühle. Das hat sie schon oft gemacht, aber es hat nie was gebracht. Es hat Gott nie bewegt und irgendwie hat es scheinbar auch ihren Glauben nie so stimuliert, dass sich was getan hätte. Es hat sich nichts getan. Okay, sie hat alle richtigen Gefühle gehabt. Sie hat ein dringendes Bedürfnis nach Erhörung gehabt. Sie hat geweint und gefleht vor Gott und es hat nichts gebracht. Die Emotionen haben es nicht gemacht. Diesmal aber macht sie was anders. Diesmal macht sie was anders. Jetzt pass mal auf, was sie macht. Vers 10, sie war in ihrer Seele verbittert und betete zum Herrn und weinte sehr. Und Vers 11 jetzt, sie gelobte ein Gelübde und sprach: Herr der Herrscharen. Es ist das erste Mal, dass das Wort Herr der Herrscharen hier vorkommt, im 1. Samuel Kapitel 1. Ein paar Verse vorher schon mal. Aber wir halten mal fest, der Herr der Herrscharen, der ist der, der sich durchsetzt. Einer, der Heerscharen hat, also eine Armee, die für ihn kämpft, der setzt sich durch. Sie betet also zu dem Gott, der sich durchsetzen kann, wenn er will. Sie sagt: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, nicht einfach nur einen Nachkommen, sondern einen männlichen. Denn Elkanah will einen männlichen Nachkommen. Nicht, weil er Mädchen oder Töchter nicht möchte oder nicht mag oder Frauen allgemein, natürlich Quatsch, sondern weil er möchte, dass er einen Sohn hat, der seinen Namen weiterträgt. Verstehst du? Wichtige Sache damals gewesen. Denn Elkanah selber, der Mann von Hanna, der war der Sohn des Jehoram, des Elihus, des Tohus, des Zufs. Also verstehst du, und da möchte halt jetzt Elkanah auch irgendwie dann dabei sein. Sie betet also nicht um ein Kind, sondern sie betet um einen männlichen Nachkommen. Sie ist ziemlich genau, sie ist ziemlich spezifisch. Sie sagt genau, was sie will. Sagst du auch im Gebet genau, was du willst? Oder bist du so eher allgemein: O Herr, segne mich, danke, Amen. Wenn du also mir einen männlichen Nachkommen geben würdest, so will ich ihm den Herrn alle Tage seines Lebens geben. Sie will ein Kind, damit sie dieses Kind zurückgeben kann an Gott. Wie drückt sich das genau aus? Ja, zunächst mal soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Das bedeutet, er ist ein Nazaräer. So wie Simson das auch war, ein Gottgeweihter, die haben sich die Haarlangen wachsen lassen. Dem Simson hat seine Hingabe große Kraft gegeben gegen die Philister. Und Samuel, der hier geboren werden wird in Kürze, der ist einer der größten Gottesmänner in der ganzen Bibel. Der ist Prophet, Priester und quasi König in einem. Das ist die Zeit vor der Zeit der Könige. Damals gab es noch keine Könige. Ich sage euch da gleich, um was es da noch alles geht. Also er ist auf jeden Fall ein Nazaräer. Möglicherweise hat er zurückgedacht an Simson. Einen, den Gott dann besonders benutzt. Und er trinkt außerdem keinen Alkohol. Ja? Und sie hat Gott zum ersten Mal jetzt ein Gelübde abgelegt. Sie hat gesagt, Herr, wenn du das machst, dann mache ich das. Wenn du mich erhörst, dann revanchiere ich mich. Und das ist der Schlüssel. Das ist der ganz, ganz wichtige Punkt in meiner Botschaft heute Morgen. Du kannst auf deine eigene Art und Weise auf Gott zugehen, indem du ein Gelübde ablegst. Das ist fast eine Art Handel mit Gott. Du tust was für mich und ich tue was für dich. Dann frag dich mal, ich meine, ganz rational, was hat Gott davon, dass er dir das Gebet erhört? Meistens nichts, du hast was davon. Und Hannah kommt jetzt und sagt, Herr, ich betrachte dich jetzt mal nicht mehr nur als meinen Gebetserhörungsautomaten. Ich werfe oben ein Gebet rein und unten kommt eine Erhörung raus. Und dann sage ich danke und vergesse ich wieder, bis ich wieder was brauche von dir. Jetzt macht sie das anders. Jetzt hat sie einen anderen Zugang. Denn wir sollen ja nicht nur die Menschen lieben und auch nicht nur uns selber, sondern wir sollen auch Gott lieben. Richtung? Richtig? Das erste und oberste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit allem Verstand und so weiter und so fort. All deiner Kraft und so. Ja, und wie bitte schön äußert sich das in einem Gebet oder in einer Erhörung? Gib dem Herrn einen Anteil an der Erhörung. Und die macht das. Die gibt ihm nicht nur einen Anteil, sondern die gibt ihm den ganzen Buben zurück. Sie sagt, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihn als Diener dem Tempel zurückgeben. Dann wird er eben einer von denen sein, die hier mitarbeiten im Haus des Herrn. In anderen Worten, Herr, ich verzichte dann auf meinen Sohn. Aber ich hätte gerne einen. Jetzt hat Gott plötzlich was davon. Und das ist der Punkt, auf den Gott raus wollte. Darauf hat Gott gewartet, dass sie ihm genau dieses Kind anbietet. Und ich sage euch jetzt warum. Und ich sage euch jetzt auch, warum Hannah verschlossen war, der Mutterleib der Hannah. Es ist so, Gott denkt weiter und er sieht nicht nur auf die Familie von Hannah und Elkanah und das Leiden an ihr und der Peninna, sondern er sieht ganz Israel und das Leiden ganz Israels. Es war nämlich so, dass es damals keinen König gab in Israel. Und die Israeliten wirklich, wirklich schlecht drauf waren. Die haben das Gesetz Gottes zum großen Teil verlassen. Es gab keinen König, wie gesagt. Und jeder hat gemacht, was richtig war in seinen eigenen Augen. Wenn jeder tut, was er für richtig hält in seinen eigenen Augen, dann nennt man das Anarchie. Und die Staatsform der Anarchie, meine Damen und Herren, die ist für junge, kräftige Männer, die gut bewaffnet sind. Die setzen sich dann nämlich durch. Alle anderen, die sind gut beraten, einen Rechtsstaat zu haben und nachdem sich dann alle richten müssen. Glaubst du das? Wenn du älter wirst oder schwächer bist und jeder macht nur, was er will, dann ist wirklich schlimm. Und Eli, der zwar ein guter Mann war, auch ein guter Priester war und ein guter Richter wohl war, der ist jetzt alt und er hat Söhne, aber diese Söhne, die taugen nichts. Die sind korrupt bis zum geht nicht mehr. Die bereichern sich an dem Opfer, das reinkommt. Sie haben sich nie bekehrt. Sie sind nicht wirklich vom Herzen her Diener, sondern sie sehen die Kirche als Geschäft an, als Geschäftsmodell und zum Abkassieren. Und das machen die auch. Und es ist nicht alles, sondern unter den Mitarbeiterinnen, die sie da haben, suchen sie sich immer wieder eine Bettgenossin aus, obwohl sie beide verheiratet sind. Furchtbare Sache. Und Gott ist sehr, sehr sauer deswegen. Gott will eine Reformation in dem Land. Dazu braucht er aber einen Reformator. Woher nehmen und nicht stehlen? Okay, wo kriegst du jetzt jemanden her, der charakterstark ist? Wo kriegst du jemanden her, der weiß, was gut und was schlecht ist? Wo kriegst du jemanden her, der so besonders ist? Denn ich sag da mal eins. Wenn alle im Dreck liegen, dann werden auch die Guten schmutzig. Stimmt das oder stimmt das? So, wir haben also hier es mit einer korrupten Gesellschaft zu tun, mit korrupten Leitern, mit Leuten, die nichts taugen, mit Leitern, die nichts taugen. Und das ist ein Problem. Er braucht also jemanden, für den viel gebetet wird. Gott braucht einen Reformator, für den viel gebetet wird. Auf diese Art und Weise, und zwar vom Herzen. Okay? Und zwar richtig mit ganzer Seele und nicht nur so ein kurzes, oh Herr, segne den Gebet, sondern jemand, der mit Herzblut für diese Person betet, so wie eine Mutter für ihr Kind betet. Okay? So jemanden braucht er, damit dieser Reformator in dieser versifften, versumpften, bösen, schlechten Umgebung nicht schlecht wird, sondern leuchtet. Denn die Sache ist wirklich die, wenn wir nicht für unsere Leiter beten, auch für unsere Kinder, dann kann es sein, dass sie mehr versumpfen, als sie müssten. Dein Gebet hat Macht und dein Gebet hat großen Einfluss. Ganz kurzes Beispiel aus der Kirchengeschichte. Französische Reformation gab es auch. Es gab damals tausende von Christen, evangelischen Christen, also wiedergeborenen, geisterfüllten Christen, die die Bibel geglaubt haben. Und die Katholiken, denen hat es gar nicht gefallen seinerzeit. Und die haben sich die Leiter rausgepickt. Das waren rechtschaffene, aufrechte Männer, der König von Navarra, Anton, und der Prinz von Condé, ja, das waren gute Leute, das waren die Leiter dieser Erweckung. Und was hat die Katharina de' Medici gemacht, die Schattenkönigin, die damals regiert hat über Frankreich, obwohl sie Italienerin war? Die hat gewusst, was sie macht. Sie hat zwei Lockvögel hingeschickt. An den Hof von Anton von Navarra hat sie eine Frau geschickt und eine andere hat sie zum Prinzen Condé geschickt. Und die haben sich um diese Männer gekümmert, die sind mit denen in Sünde gefallen. Der eine hat seine Ehe ruiniert und ist unglaubwürdig geworden. Und der andere auch. Der ist sittlich so verfallen, während seine Frau an Gift wahrscheinlich gestorben ist, dass die Erweckung wirklich einen Schaden erlitten hat. Warum? Weil 1. Korinther Kapitel 15, Vers 33 war es. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die kritisch sind deiner Familie gegenüber, dann sagen die dir alle möglichen schlechten Sachen über deine Familie, bis zum Schluss eine Distanz zwischen dir und deiner Familie ist. Bist du noch da? Oder jemand, mit dem du zusammenkommst und der zieht über deinen Arbeitgeber her. Zum Schluss hast du eine Distanz zu deinem Arbeitgeber. Warum? Schlechter Einfluss, verdirbt gute Sitten. Und so weiter und so fort. Und Gott weiß das alles natürlich. So, er will einen Reformator, aber er weiß, da ist keiner, der irgendwie das packen würde. Er braucht jemanden, für den ernsthaft gebetet wird. Und er weiß, dass diese Hanna eines Tages kommen wird zu ihm und ein Gelübde ablegen wird und ihm ihren Sohn geben wird als Diener. Und der wird der Reformator. Dieser Samuel, der da geboren wird, der wird's. Na, und was passiert jetzt? Der Priester Eli, der sieht sie beten und er schimpft sie und sie sagt, ist alles in Ordnung, ich bin nicht betrunken, im Gegenteil, ich bin besonders ernsthaft unterwegs hier. Und Eli ist erleichtert und er sieht, oh ja, die große Ernsthaftigkeit dieser Frau, er merkt sie ihr an. Und er sagt, geh hin in Frieden, der Herr möge dein Gebet erhören. Und was ist passiert mit dieser Frau? Ihre Tränen trocknen sich und sie hat ein anderes Gesicht jetzt auf. Sie ist nicht mehr so niedergeschlagen. Sie ist jetzt gut drauf. Weißt du, was mir das zeigt? Dass dieses Gelübde und dieses Gespräch mit dem Priester den Funken entzündet haben, den Glaubensfunken entzündet haben in ihrem Herzen. Noch was, weil ich gerade dabei bin. Sie ist nicht daheim erhört worden. Sie hat daheim auch gebetet, aber sie ist in der Gemeinde erhört worden. Denn da ist ein besonderer Segen. Schau, als ich vor vielen, vielen Jahren Christ geworden bin, habe ich ziemlich schnell mitbekommen, dass es nicht nur die Bekehrung gibt, sondern auch die Geistestaufe. Und dass alle Christen in der Bibel praktisch in Sprachen geredet haben. Manche hatten einen richtigen Dienst mit Auslegung, Sprachenrede und Auslegung, aber alle haben in Sprachen geredet. Und Paulus sagt auch, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. 1. Korinther Kapitel 14, da geht es im ganzen Kapitel nur um diese eine Gabe. Ich wollte die also auch haben. Ich habe das in der Bibel erkannt, das ist für uns heute und das ist auch für mich, preis dem Herrn, super. Ich saß also im väterlichen Garten daheim, ja, im Gras mit meiner Bibel und habe gesagt, Herr, siehst du das, diese Verheißung? Ja, sie werden in Sprachen reden und so weiter. Markus Kapitel 16, möchte ich jetzt also haben. Herr, füll mich jetzt mit deinem Geist und gib mir das Sprachengebet. Wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Dann bin ich allerdings in den Gottesdienst gegangen, nach St. Michael in Marktberolzheim im Mittelfränkischen. Da war ein Gastsprecher da, der über diese Dinge geredet hat und auch für die Geistestaufe gebetet hat. Und zu dem kam ich dann hinterher. War in der Gemeinde, am Gottesdienst. wir saßen da in der Sakristei, ja, so an der Wand entlang, eine Gruppe von ungefähr 10, 20 Leuten, alte und junge. Eine Frau in ihren 80ern saß neben mir, der ich 19 Jahre alt war seinerzeit, und alles dazwischen. Sehr geistlich interessiert alle. Und der Prediger und seine Frau gingen vom einen zum anderen und der hat auch mir die Hände aufgelegt. Und wisst ihr, was passiert ist? Bumm. Ja, daher habe ich mit dem Geist erfüllt und ich habe in Sprachen geredet. Er hätte das auch daheim machen können, als ich im Gras saß. Hat er aber nicht. Er hat es in der Gemeinde gemacht. Na und, also es ist für alle Gemeindeverächter, jetzt nicht unsere Gemeindeverächter, sondern allgemein Gemeindeverächter. Es ist ein besonderer Segen auf der Gemeinde und hier ändert sich das Leben von vielen Leuten. Was passiert jetzt? Sie hat nicht mehr so ein trauriges Gesicht, denn in ihrem Herzen hat sich was getan. Schau, dein Gesicht reflektiert, was in deinem Herzen passiert. Und es heißt, Elkana, als sie wieder daheim sind dann jetzt, erkannte seine Frau. Und der Herr gedachte ihrer. Hast du das gehört? Der Herr gedachte ihrer. Und sie wurde schwanger. Und die Penina, die ist jetzt natürlich in ihren eigenen Augen so klein geworden. Bisher war nämlich sie die mit dem Monopol auf Kinder. Und jetzt plötzlich hat Hannah auch eins. Wirklich blöd. Denn die Penina, die kam nicht so richtig in die Gänge mit Gott. Okay, schwierige Person. Wenn du immer rumläufst und andere kränkst und sie auf ihre Fehler hinweist, dann hast du einen sogenannten Charakterdefekt. Dann bist du ein Charakterschwein. Okay? Und genau so war die unterwegs. Im Gegensatz zu unserer heiligen Hanna. Ja, schaut mir das heilig an. Ja, das ist die Wahrheit. Nun gut, auf jeden Fall kommt der Herr jetzt und er ändert plötzlich alles. Er teilt die Karten neu aus. Und jetzt plötzlich schwebt die Hannah natürlich auf Wolke 7. Und wir lesen nirgendwo, dass sie die Penina gekränkt hätte. Wir lesen vielmehr in Kapitel 2 dann einen Psalm von ihr. Der ist so schön, den lese ich euch vor. Okay? Der ist wirklich wunderbar und er ist messianisch. Und Hannah betete und sprach, mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott. Schau, jetzt plötzlich plätschert der Lobpreis aus ihr heraus. Jetzt hat sie Gebetserhörungen. Jetzt ist alles anders. Ich sag dir mal eins, wenn du anfängst, Gebetserhörungen zu bekommen, die du merkst, dann ändert sich auch bei dir alles. Dann ist deine Gebetszeit keine Last mehr, sondern eine Freudenzeit. Halleluja. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Hörste Penina? Denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Ja, ja. Der Bogen des Helden ist zerbrochen, die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren, müssen um Brot dienen und die Hunger litten, die brauchen es nicht mehr. Schau, die Zeiten ändern sich. Sag mal mit mir, die Zeiten ändern sich. Und wer gestern betrübt war, der ist heute gut drauf. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Ja, was sagt uns das über die Penina? Wahrscheinlich, dass sie innerlich ein wenig verwelkt ist. Vielleicht nicht unbedingt äußerlich, aber innerlich ist sie auf Normalmaß zurückgestutzt worden. Und der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich hinab und wieder herauf. Schau, jetzt wird das Ganze messianisch. Der Herr macht arm und reich, er erniedrigt und er erhöht. Und er erhebt den Geringen aus dem Staub und aus dem Schmutz, erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie eben erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Und im Himmel wird er über sie donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Eine jahrelang depressive Frau, die sich mit ihrer Last und mit ihrer Situation arrangiert hat, bricht durch zum Gebet, bricht durch zur Erhörung und fängt an, Gott zu loben und zu preisen, gewinnt also gewaltig an Lebensqualität. Und was hat den Unterschied gemacht? Ein Gelübde. Sie hat Gott gesagt, wenn du das tust, dann tue ich das. Und sie hat's gemacht. Nach einiger Zeit hat sie den Samuel, als er entwöhnt war, im Alter von 3, 4, 5 Jahren, keine Ahnung, hat sie ihn auf jeden Fall dem Eli gebracht und hat gesagt, dein Diener. Und dann ist der Bub im Tempel groß geworden. und ist ein Prophet geworden, schon von jungen Jahren an. Ein Gelübde, ein Gelübde, ein Gelübde. Und du sagst, wirklich, ein Gelübde? Ja, gab es im Alten Testament, gibt es auch im Neuen Testament. Im Alten Testament ist es besonders schön zu sehen, im 1. Mose Kapitel 28. Da sehen wir einen Mann, der sich in eigene Schwierigkeiten hineinmanövriert hat, nämlich Jakob. Abraham, Isaac, Jakob. Jakob heißt Betrüger. Und es war er. Er war geldgierig, er war sehr geschäftstüchtig, er war vor allem am Mammon interessiert und nicht so sehr an Gott und diesen ganzen Dingen. Das kann man ab und zu mal alle heilige Zeit im Gottesdienst erledigen, wenn man mal muss oder so, aber ansonsten kümmern wir uns ums Geschäft, so hat er gedacht. Und weil der Papa ein Millionär war und er nur der zweite Erbe war und der erste Erbe doppelt so viel bekommt, hat er intrigiert und gemacht und getan, bis er seinen Bruder ums Erbe gebracht hat. Jetzt war er zwar rechtlich der Erbe, aber sein Bruder, der war so sauer, dass der angefangen hat, wild zu drohen. Er hat gesagt, bald stirbt der Papa. Und dann werde ich den Jakob umlegen, diesen geldgierigen Menschen. Ich hau ihn um, ich steche ihn ab, ich hänge ihn auf, ich erwürge ihn. Und es macht er so laut, dass es überall rumspricht. Und Jakob merkt, er ist jetzt vielleicht reich auf dem Papier, aber er kriegt keinen Fuß mehr auf dem Boden hier, wo er ist. Und jetzt muss er also abhauen, so schnell wie es geht. Seine Mutter schickt ihn fort, weit fort, weit, weit fort, hunderte von Kilometern. Und das ist das letzte Mal, dass sie sich sehen, ja. Ade, Mama. Und dann ist er weg und muss fliehen in der Nacht. Und jetzt ist er also durch eigene Dummheit so arm geworden, ein Geflüchteter. Jetzt ist er auf dem Papier reich, aber hat nichts. Und die Nacht überwältigt ihn, während er da auf der Flucht ist. Und er nimmt sich einen Stein hin als Kopfkissen und er schläft unter einem Sternenzelt ein. Ihr wisst, was passiert? Er träumt von der Himmelsleiter. Gott sagt zu ihm, dir habe ich dieses Land gegeben. Und dann wacht er auf. Und er sagt sich, oh, Gott gibt's doch. Völlig neuer Gedanke für ihn. Und dann macht er sich Gedanken und er sagt, uiuiuiui, wie habe ich in der Vergangenheit gelebt? Ich habe voll an ihm vorbeigelebt. Und dann sagt er, Herr, denn jetzt kommt ein Gelübde, wenn du mit mir bist und wenn du mir so die Steine aus dem Weg glaubst und wenn du mich auf einen grünen Zweig kommen lässt und wenn du mich bewahrst und schützt und tatsächlich wieder hierher bringst, dann sollst du mein Gott sein. Aber er denkt sich, na, das ist ein bisschen wenig. Und dann sagt er noch außerdem, das sind jetzt die letzten Verse von 1. Mose 28, er sagt, und ich werde dir alles treu verzehnten. Das ist mein Gelübde. Wenn du mir was gibst, wenn du mich reich machst, dann werde ich dein Werk, werde ich dann finanzieren. Werde ich machen? Hä? Werde ich machen? Werde ich machen? Und dann gehst du mal ein paar Kapitel weiter, irgendwo Kapitel 31 oder wo es ist. Gott kommt zu Jakob. Und er sagt zu ihm, Jakob, ich bin der Gott, dem du seinerzeit gelobt hast, in Bethel einen Tempel zu bauen, eine Gemeinde zu gründen, in anderen Worten, und dort einen Zehnten zu investieren. Ich bin der Gott von Bethel und ich bin jetzt gekommen und ich möchte, dass du jetzt dein Gelübde wahr machst. Geh also jetzt zurück in dein Heimatland, geh zurück nach Kanaan. Und wisst ihr, was passiert? Der macht es. Der geht zurück. Mittlerweile reich, jetzt ist er nicht mehr mittellos. Jetzt ist er nicht mehr durch Betrug reich geworden, sondern jetzt ist er durch Gottes Segen reich geworden. Und von diesem Segen beteiligt er jetzt Gott und baut ihm einen Tempel in Bethel und einen Altar dort und er predigt dort über die Himmelsleiter, Logo. Er macht das tatsächlich. Vielleicht bist du ja auch ein Geber, ein Zehngeber. Du kannst auch von Herrn hingehen und sagen, Herr, du bist mein Gott. Ich bin ein Zehntengeber und ich hätte jetzt gern, Herr, dass du mich dafür in einer besonderen Weise segnest, auf einen schönen grünen Ast kommen lässt. Das hat Jakob gemacht und es hat funktioniert, meine Damen und Herren. Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Und da gibt es auch eine Schriftstelle über Gelübde. Pass mal auf, ich lese es vor. Hiob 22, 27, dieses uraltes Wissen von einem Mann namens Eliphas. Eliphas ist der Tröster von Hiob gewesen, der von Gott nicht geschimpft wurde, der von Gott nicht getadelt wurde. Denn die anderen, über die hat Gott gesagt, hey, ihr habt nicht Wahres geredet über mich, ich will das Hiob für euch fürbitte tun, ansonsten kommt ihr auf keinen grünen Zweig, damit ich euch nicht Schimpfliches antue. Du, wenn so viel blödes Zeug über Gott erzählst, ja, dann kann sein, dass er das persönlich nimmt. Frag Saul von Tarsus. aber auch verschiedene andere, die aufgetreten sind gegen Gott. Da heißt es folgendermaßen: Eliphas, der gute Ratgeber, an dem wir uns orientieren können, der sagt, du wirst zu ihm beten und er wird dich erhören und deine Gelübde wirst du bezahlen. Das ist ein Vers. Damals, bevor Mose überhaupt Israel jemals aus Ägypten geführt hat, zur Zeit von Hiob, in der uralten Zeit, haben die schon gewusst, ich kann Gott ein Gelübde machen und er geht darauf ein. Und bei Mose, im 4. Mose oder so, da steht seitenweise was über Gelübde und so, das interessiert uns heute Morgen nicht. Wir halten aber eines fest, jetzt im Neuen Testament, als seinerzeit Paulus Riesenschwierigkeiten hatte in Korinth, hat er ein Gelübde abgelegt. Und wir müssen wissen, in Korinth war es wirklich übel. Da haben sie ihn erstens aus der Synagoge rausgeworfen, in der er gepredigt hat. Sie haben versucht, seinen Ruf zu ruinieren. Er hat eine neue Gemeinde gegründet, gleich neben der alten, also gleich neben der Synagoge. Verstehst du? Es ist keine gute Idee. Wenn du sagst, ich möchte selber eine Gemeinde gründen, dann gründe die nicht im selben Haus oder nebendran gegenüber von der Straße. Also auf der Straße gegenüber von der Gemeinde, aus der du rausgehst. Das ist schlechter Stil. Okay, das ist nicht gut. Sondern wenn du eine neue Gemeinde gründen willst, dann geh ans andere Ende der Stadt. Und sag nichts über die Gemeinde, aus der du rauskommst. Also zumindest nichts Schlechtes. Aber das klappt irgendwie nicht. Und so gründet jetzt halt so Paulus eine Gemeinde direkt, eine neue Gemeinde direkt neben der alten. Es ist furchtbar. Wenn die anderen halt so, großer Gott, wir loben dich, singen die anderen, düster Tag oder irgendwie halt was Modernes, ja. So hast du da einen Kulturkrieg und die können einander nicht leiden und Paulus leidet drunter. Und eines Tages verklagen sie ihn dann auch noch und schleppen ihn vor den Kadi. Und sie sagen, hey, wir wollen, dass du ihn zum Schweigen bringst, wir möchten, dass du ihm seine Meinung verbietest und ihn zensierst, denn er predigt Sachen, die uns nicht passen. Super, ne? Ein Gerichtsverfahren. Aber der Richter, der war so schlau, dass er gesagt hat, hey, über euren Meinungsstreit, bei uns hier gibt's Meinungsfreiheit, über euch will ich nicht richten, über eure Streitfragen haut ab. Und dann gibt's Griechen, die jetzt den Synagogenvorsteher, der den Prozess angeleiert hat, verprügeln. Super, oder? Leute aus der Gemeinde, Ungeheiligte, die verprügeln den, der einen Pastor verklagt. Gut, also, ich finde es witzig, ja. Auf jeden Fall Kraut und Rüben. Schwierige Situation in Korinth. Und Paulus weiß das und deswegen legt er wahrscheinlich ein Gelübde ab. Herr, rette mich aus diesem Sumpf. Und er legt ein Gelübde ab. Kannst du nachlesen? Apostelgeschichte 18, 18. Ein Assyrer-Gelübde offensichtlich, denn er lässt sich nachher in Kenchre das Haar scheren, das er sich scheren, also wachsen hat lassen scheinbar. Der Herr hat ihn aus Korinth herausgebracht, nach Ephesus, wo er viel, viel Erfolg hatte, mit viel, viel weniger Problemen. Allerdings ging er dann mal nach Jerusalem und dort hatten Mitglieder der Gemeinde in Jerusalem ein Gelübde abgelegt. Herr, wenn du dies für uns tust, dann wollen wir unser Gelübde bezahlen. Und jetzt bequatschen die Leiter der Gemeinde in Jerusalem den Paulus, der dort nicht besonders beliebt ist, er möge doch die Gelübde bezahlen für diese vier Männer, die da ein Gelübde auf sich genommen haben. Sehr praktisch, oder? Du gelobst dem Herrn ein Gelübde und lässt jemanden anderen bezahlen. Ist da besonders tief und ernst empfunden offensichtlich. Also, okay, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist eine Sache dann zwischen dir und Gott. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, dass es das auch im Neuen Testament gibt. Du sagst jetzt, ja, Pastor, hör mal. Hast du sowas schon mal gemacht? Hast du schon mal Gott ein Gelübde gegeben und hat es dann funktioniert? Ja, öfter als ich drüber reden kann. Aber ich sag mal so, im Jahr 2004, da waren unsere Vermieter, ich sag mal, absonderlich. Und meine Frau und ich haben das Bedürfnis gehabt, ein eigenes Haus zu haben. Aber mit was für einem Geld bitte, ja? Ich meine, also vom Verdienst her ist da jetzt nicht irgendwie was drin gewesen, diesbezüglich. So, was habe ich halt so gemacht? Ich hatte zwei Anliegen, mit denen ich von Herrn gegangen bin. Bin mit dem Hund spazieren gegangen und habe dem Herrn ein Gelübde abgelegt. Kann man machen, beides machen auf einmal. Er sagt, Herr, ich gebe dir 1.000. Wenn du uns erstens ein Haus gibst, das wir uns leisten können, und die Finanzierungsmöglichkeit. Und zweitens, wenn du mir erlaubst, Bücher zu veröffentlichen, also keine christlichen jetzt, sondern Geschichten. Verstehst du, Romane und so, ein Roman. Also das war mir irgendwo auf dem Herzen, vor 20 Jahren. Hey, ich gebe dann Tausende dafür, wenn du also uns ein Haus gibst und wenn du mir das gelingen lässt mit der Buchveröffentlichung. Im Jahr drauf, 2005, ist das erste Wunder passiert. Wir haben tatsächlich ein Haus gefunden, das wir uns leisten konnten. Und als wir dann beschlossen haben, wir leisten uns das, hat uns die Gemeinde auch noch eine Lohnerhöhung gegeben, damit wir uns das erst recht leisten konnten. Oh, das ist dann entgegengekommen. Ganz, ganz wunderbar. Preis dem Herrn. Denn ich setze nämlich meinen Lohn nicht selber fest. Okay, falls dich das interessiert. Machen andere. Na, wir enthalten uns dann, wenn wir darüber abstimmen. Meine Frau nicht, damit wir da nicht uns selber in die eigene Tasche hineinwirtschaften. Und diesbezüglich auch, dass vom Herrn dann sauber ist. Und weil mir ist wichtig, was er denkt. Also was er denkt, was du denkst, das ist deine Sache. Aber was er denkt, ist mir wirklich wichtig. Okay, und dann ist noch was passiert. 8, 9 Jahre später, 2004, dieses Gelübde, 2012, hat sich die Gelegenheit ergeben, was zu veröffentlichen über eine öffentliche Plattform, monetarisiert. Und das habe ich halt so mal ausprobiert. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe innerhalb von 3, 4 Wochen 10.000, 12.000 Bücher verkauft von meinem Mini-Roman. Ich habe mir gedacht, das ist so gut, ich schreibe gleich noch einen. Und ich habe in 2 Tagen mal eine Kurzgeschichte geschrieben, an der ich mich dumm und dusselig verdient habe. Allen Ernstes, das gibt es tatsächlich. So, ich habe mir gedacht, das ist ja wunderbar. Das hat also dazu beigetragen, dass wir innerhalb von 9,5 Jahren das ganze Haus abbezahlt haben. Das ist super gut, das ist Mutter. Meine Frau sagt schon immer, wir müssen renovieren. Gut, gebe ich zu. Aber immerhin, ich will nur sagen, Gott hat dieses Gelübde wirklich geehrt. Wir haben es geehrt. Und er hat es geehrt. Ich habe allerdings ihm vorher was gegeben und er hat dann nachher was gemacht. Aber das musst du nicht machen. Du kannst es machen wie die anderen. Wie Hannah, wie Jakob. Du kannst sagen, Herr, erst erhörst du mich und dann gebe ich dir was. Und dann schau, was der Herr tut. Wir haben es umgekehrt gemacht. Wir haben erst was gegeben und dann hat der Herr erhört. Aber er hat über Bitten und Verstehen gehandelt. Ich bin ein lebendiger Zeuge dafür. Ich bin dafür immer verdorben. Du kannst mir nichts anderes mehr erzählen. Ich habe es erlebt. Du sagst, Pastor, verdienst du immer noch so Zehntausende nebenbei? Schön wär's, ja. Das hat sich, nachdem das alles bezahlt war, das Haus bezahlt war, hat sich das wieder gelegt. Ich habe immer noch brillante Geschichten geschrieben, aber keiner hat sie mir gekauft. Und irgendwann verlierst du dann die Lust, ja. Ja, ist klar. Stell dir vor, du schreibst brillante Musik und die Leute reißen sich danach und dann schreibst du wieder Musik und die Leute gehen und dann lassen es liegen. Blöd. Du musst dann mit dem Fluss gehen. Oder ein neues Gelübde in Auge fassen. Amen. Falls dir überhaupt die Basis fehlt für solche Dinge und du Jesus noch nicht einmal in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Denn das ist die Grundlage, auf der wir uns hier befinden. Na, ohne ihn ist alles nichts. Deswegen lade ich dich ein. Wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest und gerettet werden möchtest, den Himmel geschenkt bekommen werden möchtest, dann bete jetzt einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt von neuem geboren, bist du ein Kind Gottes. Bist jetzt in der richtigen Richtung unterwegs, Gott lächelt in deine Richtung und jetzt fang an, die Bibel zu lesen. Fang an mit dem Johannesevangelium, mit der Apostelgeschichte, mach weiter und dann lest den Römerbrief. Du wirst es besser verstehen nach und nach. Und dann schalt natürlich wieder ein in Gottes Namen. Amen. Gottes Segen.